Wenn es darum geht, dass ich die Kohlenhydrate periodisiere, heißt es nicht, dass ich das mache, um insgesamt weniger Energie zuzuführen und dass ich das bei jeder Einheit mache. Also weil dann geht der Schuss auf jeden Fall nach hinten los. Und wenn ich das mache, um Körperfett zu verlieren, dann würde ich das auch nicht empfehlen.
Egal ob Train Low, Sleep Low oder Low Carb nach dem Training. Viele LäuferInnen trainieren bewusst mit leeren Kohlenhydratspeichern, in der Hoffnung, so den Fettstoffwechsel zu verbessern. Klingt ja auch logisch. Weniger Kohlenhydrate ist gleich mehr Fettverbrennung. Aber ist es denn auch wirklich so einfach? In dieser Folge spreche ich mit Ernährungsexpertin, Laufcoach und OCA-Athletin Janne Volkmar über das Konzept der Kohlenhydratperiodisierung. Also darüber, wie man durch gezieltes Timing von Carbs Trainingseffekte steuern kann. Wir sprechen darüber, wann Low-Carb-Einheiten tatsächlich sinnvoll sind, wann sie mehr schaden als helfen und warum Kohlenhydrate oft zu Unrecht als Leistungsbremse gelten. Außerdem erklärt Janne, wie du deinen Fettstoffwechsel trainierst, ohne Energie und Regeneration zu gefährden und warum Carbs manchmal der entscheidende Schlüssel für mehr Ausdauer sind. Hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion und los geht's mit der Folge. Guten Morgen, Janne. Willkommen zurück im Achilles Running Podcast. Schön, dass du zurückgekehrt bist für ein neues Thema.
Guten Morgen. Ich habe mich sehr gefreut über die erneute Einladung. Ja. Und ich freue mich total auf unser heutiges Thema.
Ja, ey, das wird super. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf deine Antworten. Wie geht's dir? Wie läuft das Training? Bist du schon in der Off-Season oder steht noch irgendwas an bei dir?
Ja, tatsächlich stehen Ende November noch zwei Rennen an auf Teneriffa. Das heißt, ich kombiniere das wunderbar mit einem schönen Urlaub und danach geht es dann aber auch in die Off-Saison.
Ey, ja. Traum. Nochmal schön im Warm laufen, bevor genau man sich dann in den Winterschlaf versetzt. Ja, cool. Ja, bei uns dreht sich heute ja alles um Carbs, ne? Mhm. Also in der letzten Folge mit dir haben wir ja einen kleinen Deep Dive in die Grundlagen der Sporternährung gemacht. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch eine große Hörempfehlung an alle da draußen, die noch nicht die Folge gehört haben. Da werdet ihr wahrscheinlich einige Aha-Momente haben, aber beide Folgen stehen ja trotzdem für sich. Also ihr könnt auch die erste erst im Nachgang hören, aber ich wollte mal darauf hingewiesen haben. Heute geht's um Carbs, also nochmal einen ganz bestimmten Makronährstoff, den wir schon abgehandelt haben beim letzten Mal. Und wir haben uns ja überlegt, wir steigen gleich direkt mit einem kleinen Faktencheck ein, weil es so viele Mythen da draußen gibt, die um das Thema kreisen. Ich habe 5 Aussagen vorbereitet, die man immer wieder hört bei dem Thema. Und es wäre cool, wenn du uns direkt erstmal so eine kleine, schnelle, spontane Einschätzung geben könntest, ob es Fake News sind oder ob ein wahrer Kern dahinter steckt. Und später werden wir dann sicherlich noch viel, viel tiefer auf das Ganze eingehen. Aber ich dachte, wir starten mal mit so einem kleinen Mythbuster. Okay, bist du ready für die erste Aussage?
Ja. Ja.
Okay, und zwar hört man sehr oft, Carbs vor dem Lauf machen träge.
Mythos, weil wahrscheinlich viele eher das so ein Völlegefühl nach einer großen Mahlzeit zum Beispiel mit so einem Carb-Koma verbinden und das deswegen so mit dieser Idee, da bin ich ja total müde und habe gar keinen Bock mehr, verbunden wird. Das entsteht aber nur dann, wenn man zu viel oder das Falsche vor seinem Training ist oder das in Kombination auch noch mit dem falschen Zeitpunkt. Da haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen mehr drüber gesprochen.
Ja. Okay, also es sind nicht die Carbs an sich, sondern wahrscheinlich die Menge des Gerichts die Größe der Portion. Okay, dann gehen wir mal die zweite Aussage und zwar, je weniger Carbs, desto besser für den Fettstoffwechsel.
Wenn man es pauschal beantworten muss, würde ich auch eher sagen Mythos. Grundsätzlich entsteht ein guter Fettstoffwechsel durch gezieltes Training und nicht, weil ich dauerhaft keine Kohlenhydrate esse. Also wenn wir da bleiben, dann bremst zu wenig Energie dauerhaft und zu wenig Kohlenhydrate eher die Anpassung, als dass es was nützt.
Okay, dann dritte Aussage passt da auch ganz gut rein und zwar Fettstoffwechsel trainieren bedeutet Fettabbau.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Trugschluss. Fettstoffwechsel trainieren, also auf jeden Fall Mythos, bedeutet, dass in dem Moment des Trainings akut mehr Fette als Energiequelle genutzt werden. Fettabbau bedeutet, ich habe ein Energiedefizit. Und dann muss der Körper Körperfett reduzieren, so, und dann nehme ich ab. Aber nur weil ich während des Trainings keine Kohlenhydrate zuführe, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich ein Kaloriendefizit habe. Und das wiederum geht auch wunderbar, wenn ich jedes Training verpflege. Und also da kommt es einfach nur drauf an, esse ich weniger, als ich verbrauche.
Ja, ja, okay, sehr wichtig an der Stelle schon mal klarzustellen. Okay, dann gehen wir in die vierte Aussage, und zwar: nach dem Training keine Carbs hilft beim Abnehmen.
Das geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung, auf jeden Fall auch Mythos. Also da geht es ja so ein bisschen um diesen Nachbrenneffekt, dass man den noch länger rauszögert. Da werden wir wahrscheinlich nachher auf jeden Fall noch viel mehr drüber sprechen. Ich weiß nicht, willst du da, lass uns den Nachbrenneffekt nachher nochmal genauer aufdröseln, genau. Aber grundsätzlich Mythos. Nein, stimmt nicht.
Sehr gut. Hört man nämlich wirklich sehr, sehr viel. Deshalb, ich bin schon gespannt, dann nochmal tiefer einzusteigen beim Nachbrenneffekt. Okay, und letzter Tipp, den man auch manchmal hört, auch ganz viel leider in so Abnehmen, ne, Kreisen, Foren, Magazinen auch. Und zwar: nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen.
Ja, ist auf jeden Fall schlecht, weil dann nimmt man zu und... Nein, Quatsch. Das ist auf jeden Fall ein Mythos. Also der Körper kennt ja keine Uhrzeiten. So, also ne, wenn ich dann auf die Uhr gucke und denke, oh, 18.01 Uhr, na jetzt ist es zu spät für Kohlenhydrate. Nee, das ist natürlich Quatsch. Also tatsächlich können Kohlenhydrate abends sogar die Regeneration verbessern, den Schlaf verbessern. Man muss, ohne dass wir da jetzt auch schon wieder zu tief einsteigen, schon verschiedene Aspekte da berücksichtigen. Also es ist schon so, und daher kommt das wahrscheinlich auch, dass die Insulinsensitivität sich schon verändert. Also die hat auch einen natürlichen Tagesrhythmus. Und die ist morgens besser als abends. So, das ist vermutlich so der Hintergrund, dass man halt sagt, ne, abends lieber keine Kohlenhydrate. Wir haben ja hier jetzt aber Zuhörer und Zuhörerinnen, die Sport treiben, und die allermeisten machen das vermutlich abends nach der Arbeit. Und dann, das besprechen wir ja nachher auch noch, das ist eine Strategie, die man nutzen kann, dass man dann bewusst verzichtet, aber grundsätzlich ist das ein Mythos, dass Kohlenhydrate nach 18 Uhr da irgendwelche negativen Effekte hätten. Pauschal gesagt.
Ja, schon mal sehr gut, an der Stelle dieses Fazit zu haben, damit die Leute schon mal direkt wissen, in welche Richtung es geht. Ja, also ich glaube, im Ausdauersport ist ja eigentlich allen bekannt, dass Kohlenhydrate schon unser Treibstoff sind. Mhm. Aber wie du, ne, wie wir jetzt schon gehört haben bei diesen ganzen Mythen, trotzdem ist ihr Ruf irgendwie schlecht. Mhm. Hast du eine Idee, warum das so ist?
Ich vermute, das hängt auch so ein bisschen zusammen mit dem, was wir vorhin auch schon als Mythos hatten, dass Fettstoffwechsel, Training gleich mehr Fettabbau, und dass das immer so ein bisschen alles in einen Topf geworfen wird mit Insulinausschüttung ist schlecht, weil da nehme ich auch zu, und dann, ne, im schlechtesten Fall habe ich irgendwann Diabetes, und da wird immer so ganz viel in einen Topf geschmissen, der aber ganz unterschiedliche Zielgruppen anspricht. So, und wenn wir von Sportlern und Sportlerinnen sprechen, das ist ja eine ganz andere Gruppe als Menschen, die vielleicht schon einen Prädiabetes haben, die sich gar nicht bewegen, die stark übergewichtig sind. Von daher muss man da schon unterscheiden, aber weil natürlich auch gerade mit Social Media und so weiter, ne, so Diät-Trends und so, ganz viel auch dieser optische Aspekt immer so in den Vordergrund oder das Ziel ist, aber auch optische Ziele sind ja was ganz anderes, als wenn ich Performance-Ziele habe. Wenn ich besser werden will als Läuferin oder als Läufer, wenn ich schneller werden will, wenn ich Leistung bringen will, wenn ich ein bestimmtes Wettkampfziel habe, und auch wenn ich mich im Training gut fühlen will. Und von daher muss man da schon auf jeden Fall unterscheiden. Und dann gibt's eben auch noch mal so gesundheitliche Indikationen, ne? Wenn ich jetzt wirklich adipös bin, kurz vor einem Diabetes stehe und so weiter, dann bräuchte man da auch noch mal wieder andere Ernährungsstrategien. Ja. Aber ich denke, dass es daher kommt.
Ja, ich denke auch, da hast du ganz gut erklärt, wie so zwei Zielgruppen vermischt werden oder sich vermischen, unfreiwillig. Mhm. Und ja, da werden wir heute auch, glaube ich, noch ein bisschen aufklären, warum das für SportlerInnen eh nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe sind. Mhm. Wir wollen ja heute speziell auch über die Kohlenhydratperiodisierung sprechen und herausfinden, ja, für wen sich das lohnen kann, wie man es richtig macht, wenn man es probieren möchte. Aber vielleicht erstmal vorab, kannst du uns da mal erstmal eine kleine Definition geben für die Leute, die auch gar nicht wissen, was das ist. Ist ja auch ein sperriger Begriff.
Mhm. Also Kohlenhydratperiodisierung bedeutet erstmal nur, dass ich die Zufuhr der Kohlenhydrate gezielt anpasse. Das Ganze kommt aus dem Leistungssport. Das müssen wir, glaube ich, hier auch noch mal betonen. Und zwar, dass man die Kohlenhydratzufuhr anpasst an die Art des Trainings, die Intensität und auch das Trainingsziel. Also welche Anpassung möchte ich denn mit dieser bestimmten Trainingseinheit erreichen? Und dann kann man eben über Ernährungsintervention, wie zum Beispiel gezielt Kohlenhydrate zuzuführen oder sie eben gezielt einzuschränken oder zu reduzieren, bestimmte Anpassungen erreichen, verstärken. Und das ist im Grunde das Ziel. Jetzt könnte man das noch ein bisschen allgemeiner fassen und auch grundsätzlich sich überlegen, an welchen Tagen mache ich denn eigentlich was für ein Training? Wie hoch ist da mein Kalorienverbrauch, aber auch der Verbrauch an Kohlenhydraten, welche Energiebereitstellungsquelle sozusagen, also Kohlenhydrate oder Fette, nutzt der Körper da primär. Und dann kann ich eben auch gucken, von Tag zu Tag einfach die Menge der Kohlenhydrate anzupassen an das, was ich im Training tue.
Ja, ja. Aber gut, schon mal an der Stelle zu wissen, dass es aus dem Leistungssport kommt. Also nicht für jeden sich eignen wird am Ende des Tages, oder?
Genau, also ich glaube, was wir hier auf jeden Fall schon mal direkt sagen können, das ist keine Strategie, um Körperfett zu verlieren. Und ich glaube, also da sind wir auch wieder an so einem Punkt, wo sich das so ein bisschen vermischt oder wo sich auch Zielsetzungen vermischen. Zumindest sehe ich das ganz häufig im Coaching. Besonders bei Frauen muss ich sagen, das ist vielleicht auch dadurch beeinflusst, dass ich natürlich hauptsächlich mich auch an Frauen richte, so als, ne, aber das immer so der Startpunkt, um mit dem Laufen einzusteigen. Die Idee ist, dann verbrauche ich Kalorien und dann kann ich abnehmen. So, und dann kommt aber vielleicht trotzdem irgendwann der Punkt, wo man merkt, oh, das macht mir Spaß oder ich werde besser, vielleicht will ich mal einen Halbmarathon schaffen. Und dann hat man auf einmal parallel zwei Ziele, nämlich einmal die Leistung zu verbessern. Und das andere Ziel ist dann ein optisches. Und dann greift man gegebenenfalls zu solchen Strategien, die aber eigentlich nicht dafür gedacht sind, ein Kaloriendefizit zu kreieren. Ja. Also das ist, glaube ich, richtig, richtig wichtig zu sagen. Wenn es darum geht, dass ich die Kohlenhydrate periodisiere, heißt es nicht, dass ich das mache, um insgesamt weniger Energie zuzuführen.
Ja.
Und dass ich das bei jeder Einheit mache. Also weil dann geht der Schuss auf jeden Fall nach hinten los. Und wenn ich das mache, um Körperfett zu verlieren, dann würde ich das auch nicht empfehlen. Also weil dann würde ich es genau andersrum machen. Aber da können wir vielleicht auch später nochmal genau drauf eingehen.
Ja, ja. Okay, also es hat schon mal überhaupt nichts mit Gewichtsverlust zu tun, sondern im prinzipiell mit Leistungssteigerung im besten Fall. Weißt du, was da so für Mechanismen dahinter stecken? Also ich weiß, dass es halt viel mit dem Fettstoffwechseltraining ne, immer auch in einem Atemzug erwähnt wird. Aber was genau sind denn dann eigentlich so die physiologischen Effekte, die wir uns erhoffen, wenn wir es richtig machen?
Genau, so grundsätzlich wollen wir einmal erreichen, dass bestimmte Enzymaktivitäten gesteigert werden. Also AMPK ist das eine, was wir damit quasi, naja, sozusagen triggern wollen oder mehr aktivieren wollen. Das passiert halt immer dann, wenn im Grunde ein Energiemangel entsteht in der Zelle, dadurch, dass wir halt ATP verbrauchen und dann ändert sich quasi das Verhältnis von AMP zu ATP. Und das wiederum aktiviert dieses Enzym und das wiederum aktiviert dann noch wieder andere Enzyme beziehungsweise bindet an bestimmte Proteine, die dann im Endeffekt dafür sorgen, dass neue Mitochondrien gebildet werden. Und die brauchen wir, um mit Hilfe von Sauerstoff Energie bereitzustellen. Das heißt, je besser oder je mehr Mitochondrien wir haben, desto mehr Sauerstoff können wir auch umsetzen. Und desto mehr ist der Körper in der Lage, auch Fette zu nutzen als Energiequelle und nicht nur Kohlenhydrate. Mhm. Das heißt, das ist so das primäre Ziel. Wobei man auch da sagen muss, da gibt es auch andere Möglichkeiten, diese, also möglichst viel AMPK-Aktivität zu erreichen. Weil ich hatte ja gerade schon gesagt, im Grunde geht es darum, dass je mehr Energie verbraucht wird, desto eher entsteht quasi ein Energiemangel in der Zelle und dann haben wir eine höhere Aktivierung. Bedeutet ja aber auch automatisch, wenn ich vorher meine Speicher richtig gut voll mache und dann richtig hart trainiere, ein richtig intensives Training habe, wo ich sehr viel Energie umsetze und das länger und härter machen kann, weil ich gut gefüllte Speicher habe und auch Kohlenhydrate zuführe, dass ich dann auch eine sehr hohe Aktivität erreichen kann. Also da sieht man schon wieder, es gibt halt verschiedene Strategien. Man muss da mal so ein bisschen gucken, was ist eigentlich mein Ziel.
Ja, voll.
Ja. Genau, und dann haben wir natürlich, das ist so ein bisschen die Basis dahinter, dass wir halt mit leeren Speichern trainieren oder ich sag mal mit reduzierten Kohlenhydratspeichern, wobei man auch da unterscheiden muss zwischen Leberspeicher und Muskelspeicher. Wir wollen ja die Anpassung in der Muskulatur erreichen. Das heißt, im Grunde brauchen wir leere oder reduzierte Muskelglykogenspeicher, damit da eben wieder dieses Signal kommt, wir haben hier keine Energie. Und wenn eben keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, dann ist der Körper mehr gezwungen, Fette zu oxidieren. Wobei auch da, das haben wahrscheinlich auch viele schon gehört, die Aussage, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Also einfach komplett alles ohne und so, das hat dann auch nicht den Nutzen, den man haben will. Was wir vielleicht noch als Ziel mit anfügen können, ist so das Thema metabolische Flexibilität.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich auch so ein Stichpunkt, den viele schon mal zumindest irgendwo gehört haben. Also da geht es darum, dass der Körper flexibel wählen kann, ob er jetzt Fette oder Kohlenhydrate als Energiequelle nutzt, je nachdem, was halt gerade verfügbar ist. Und da sind wir schon auch wieder an einem Punkt, wo man sagen könnte, okay, vielleicht ist das auch, also grundsätzlich dieser vorübergehende Verzicht mal auf Kohlenhydrate eine mögliche Strategie für Menschen, die zum Beispiel eine niedrige Insulinsensitivität haben, die grundsätzlich einen schlechten Fettstoffwechsel haben, einfach um dem Körper das wieder beizubringen, Fette da auch wirklich zu nutzen. Genau.
Ja. Ja, ja, spannend, das auch schon mal direkt zu wissen. Es gibt verschiedene Strategien und nicht alle passen für alle Personen gleich gut. Manchmal kann das Gegenteil scheinbar auch denselben Nutzen im Endeffekt bringen, so. Ne, man kann auch einfach mehr fuelen zum Teil. Der Verzicht ist auch nicht immer, also bedeutet nicht immer, dass man dadurch eine Leistungssteigerung erreicht.
Genau, ja. Vielleicht können wir noch einen Punkt mit anschließen, der ja auch zu dem Thema Periodisierung gehört. Also das bedeutet ja nicht nur, ich verzichte auf Kohlenhydrate, sondern das bedeutet gleichzeitig auch, dass ich bei den Trainingseinheiten, die eben sehr intensiv sind, wo der Körper angewiesen ist auf Kohlenhydrate, wo ich ja auch möchte, dass er Kohlenhydrate umsetzt, dass ich da eben auch gezielt mit vollen Speichern reingehe und gezielt Kohlenhydrate während der Belastung zuführe, weil man schon auch sagen, also im Grunde ist es immer so ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Mhm. Ich habe einen guten Effekt auf der einen Seite und muss dann aber auch immer überlegen, was sind denn die Nebeneffekte, die vielleicht eher negativ sind an anderen Stellen. Das heißt, für bestimmte, auch auf zellulärer Ebene, bestimmte Anpassungen oder Anstoßen von bestimmten Signalwegen und so weiter, brauche ich eben auch Kohlenhydrate. Also zum Beispiel für die mTOR-Aktivierung, die ist dann wiederum wichtig für Muskelaufbau, für die Proteinsynthese und so weiter, für Regeneration dementsprechend. Ja. Das heißt zum Beispiel ein Krafttraining ohne Kohlenhydrate zu machen, mit leeren Speichern und danach auch keine zuzuführen, ist dann eher kontraproduktiv, weil ich will ja mit einem Krafttraining zum Beispiel erreichen, dass ich Muskulatur aufbauen kann.
Ja.
Genau, ne? Und auch das sind ja Dinge, die ich auch mit bestimmten Trainingseinheiten im Laufen erreichen kann und will, dass ich irgendwie muskuläre Anpassungen habe und so weiter. Ja. Also von daher ist das auch nicht zu unterschätzen. Also es ist nicht nur das eine Ziel, Fettstoffwechsel und den Rest, den beachte ich dann gar nicht, sondern man muss da schon auch immer alles im Blick haben und dann eben auch genau steuern, wo braucht der Körper was und vor allem, was will ich damit erreichen? Was ist eigentlich gerade mein Ziel?
Ja, Zielsetzung vorher ganz, ganz wichtig, sonst muss man es eigentlich gar nicht probieren, habe ich schon raus. Kann man eigentlich sagen, ob Kohlenhydrate vor versus nach dem Training eine größere Rolle spielen? Weil Kohlenhydratperiodisierung schließt ja beides ein, ne? Gibt's da, ist eins von beiden wichtiger?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, was ich auch für eine Strategie gerade fahre und was für ein Training ich habe. Also es gibt ja, wenn wir den Schlenker kurz machen wollen, es gibt ja verschiedene, ich sag mal, Ernährungsstrategien, aber auch Trainingsstrategien, wie ich dieses Train Low umsetzen kann. Das heißt, ich kann ja entweder sagen, ich stehe morgens auf und esse dann einfach keine Kohlenhydrate. Und das ist vielleicht auch wichtig, an dieser Stelle direkt mal zu erwähnen. Also man muss nicht nüchtern trainieren. Es geht darum, dass dem Körper keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann so ein bisschen Stress auch rausnehmen oder man macht weniger Stress im System, wenn man zumindest vorher trotzdem einen Snack isst, der dann halt einfach Kohlenhydrate reduziert ist oder keine Kohlenhydrate enthält oder wenig zumindest. Genau, das wäre das eine. Dann würden wir starten mit eher reduzierten Leberspeichern, aber wahrscheinlich gefüllten Muskelspeichern. Da ist dann eben so ein bisschen die Frage, das haben wir ja gerade schon angesprochen, habe ich da überhaupt den Effekt, den ich damit erzielen möchte? Das heißt, die meisten machen so eine Kombination aus Sleep Low, Train Low. Bedeutet, ich mache abends ein intensives Training, mit dem ich die Speicher leere, fuele währenddessen nicht, esse danach Kohlenhydrat reduziert bzw. Low Carb, sodass ich über Nacht die Speicher auch, also dass beide Speicher im Grunde geleert sind, sowohl Leberspeicher als auch in der Muskulatur. Und dann gehe ich in ein lockeres Training. Dann kann ich aber zum Beispiel auch zwei Trainingseinheiten an einem Tag machen. Das heißt, ich mache die erste Einheit vormittags, leere da tendenziell auch die Speicher und wenige Stunden später mache ich die zweite Einheit und in der kurzen Zeit wird man die Speicher nicht wieder auffüllen können. Dementsprechend startet man automatisch im Grunde mit reduzierten Glykogenspeichern. Also die Möglichkeiten gibt es und danach entscheidet sich natürlich, was mache ich vorher? So, esse ich Kohlenhydrate und wenn ja, wie viele? Aber gerade wenn es jetzt darum geht, das hatten wir ja ganz am Anfang gesagt, mit der Aktivierung von AMPK, da ist es eben schon relevant. Wenn ich halt möglichst viel Energie umsetzen will in einer intensiven Einheit, dann muss ich auf jeden Fall mit vollen Speichern in dieses Training gehen und vorher auch noch einen Snack essen. Und grundsätzlich ist es ja auf jeden Fall so, dass Kohlenhydrate dafür sorgen, wenn wir mit vollen Speichern starten, unterwegs Kohlenhydrate zuführen, dass wir länger und intensiver trainieren oder halt im Wettkampf unsere Leistung aufrechterhalten können, statt dass wir vorzeitig ermüden. Man muss halt schon auch immer mit berücksichtigen, gerade die Leberspeicher sind ja dafür da, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, das Gehirn zu versorgen und die in der Muskulatur gespeicherten Kohlenhydrate, die, da kann jetzt nicht der Muskel sagen, oh Mist, irgendwie sind die Leberspeicher schon leer, der Blutzuckerspiegel sinkt gerade, wir müssen da noch mal ein bisschen was abgeben. Also der Rückweg, der funktioniert nicht. Ja. So, und dann haben wir aber eine systemische Ermüdung, wenn der Blutzuckerspiegel zu stark absinkt und die Leberspeicher zu stark entleert sind. Das heißt, dann kann es eben schon sein, dass wir Konzentrationsprobleme haben, dass die Beine total schwer sind. Das Anstrengungsempfinden ist viel, viel höher. Das heißt, so eine Einheiten sind viel schwerer, auch wenn wir eigentlich bei einer niedrigen Intensität unterwegs sind.
Ja.
Ist eine, also viel größere Stressbelastung. Einfach, weil dann mehr Cortisol zum Beispiel ausgeschüttet werden muss, um anderweitig irgendwie Glucose bereitzustellen, um den Blutzucker wieder stabil zu halten. Also das sind halt alles Dinge, die muss man da wirklich mit berücksichtigen. Das ist das, was ich meinte mit den negativen Side-Effects, die man da schon auch mit im Blick haben muss.
Ja.
Genau, und dann, ich will jetzt gar nicht hier so einen langen Monolog machen, aber nur um deine Frage abzuschließen mit dem nach der Einheit. Das ist halt super wichtig für die Regeneration. Also je leerer wir den Tank machen und je länger wir warten, um den wieder aufzufüllen, desto länger dauert das, bis wir uns davon erholt haben. Also da spielt unter anderem auch das mit diesem mTOR-Signalweg eine Rolle, was ich schon angesprochen hatte. Das heißt, das nehme ich in Kauf, wenn ich jetzt sage, ich möchte noch weiter diesen Reiz aufrechterhalten, dass ich niedrige, also dass ich im Grunde einen Energiemangel habe, dass die Mitochondrien-Neubildung noch weiter angestoßen wird. Aber dann habe ich eben auch gleichzeitig schlechtere Anpassungen, zum Beispiel bei dem Intervalltraining am Abend, weil ich halt einfach die Speicher nicht wieder fülle, und keine Kohlenhydrate zuführe. Also es kann halt sein, dass der Trainingsreiz, den ich eigentlich damit erreichen möchte, das können ja auch verschiedene sein, dass der einfach gar nicht, also dass der halt nicht zur Anpassung führt oder zu schlechteren Anpassungen. Zugunsten des Fettstoffwechseltrainings dann am nächsten Morgen. Also es ist halt immer ein Abwägen, wo stehe ich gerade und was will ich erreichen.
Ja, total. Ja, ich höre schon raus. Es ist halt wirklich so, es ist eine Rechnung, die man mal durchspielen muss im Kopf, bevor man wild drauf los experimentiert und am Ende vielleicht sogar sich den Reiz verschießt.
Ja, voll. Ich glaube, also gerade auch bei so einem Podcast oder auch wenn man jetzt in ein Coaching geht oder so, viele, also erwarten ist das falsche Wort, aber erhoffen sich wahrscheinlich einfach so eine kurze Aussage, ein Satz, Punkt. Und ich denke dann immer schon so beim Erzählen, also nicht, dass jetzt alle abschalten, weil so jeder denkt, oh, das ist irgendwie ganz schön kompliziert.
Kein Bock drauf, ne?
Ja, aber das ist halt, also wenn man das sinnvoll nutzen will, dann muss man sich einfach doch mit ein paar mehr Sachen auseinandersetzen,
ja, ganz
als
richtig.
Nur der Überlegung, Fettstoffwechseltraining, ja, nein.
Ja,
Genau, und das ist halt auch gar nicht, man kann das nicht gleichsetzen mit, ich habe jetzt eine akute Verbesserung, in Anführungsstrichen, des Fettstoffwechsels oder ich nutze während dieser Belastung einfach mehr Fette oder ich habe eine höhere AMPK-Aktivität, um mehr Mitochondrien dann zu bilden im Endeffekt und am Ende bin ich besser in meinem Wettkampf.
Ja.
Also auch da gibt's. Ich habe mir eine Meta-Analyse angeguckt, die genau das nämlich untersucht haben. Also kann man tatsächlich darauf schließen oder bewirkt das am Ende tatsächlich dann auch eine bessere Wettkampfleistung? Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Und da wurden auch, also die haben verschiedenste Studien damit eingeschlossen, die auch alle die Strategien, die wir gerade schon genannt hatten, mit zweimal am Tag trainieren, Sleep Low, Train Low und so weiter untersucht haben.
Krass.
Also genau, ne, weil im Wettkampf ist ja im Endeffekt dann wichtig, also natürlich je nachdem, was für einen Wettkampf ich mache, 100 Kilometer Ultramarathon ist natürlich auch nochmal so ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich muss ich ja im Wettkampf in der Lage sein, also selbst bei einem Marathon laufe ich ja in einem Bereich, wo ich auch viele Kohlenhydrate verstoffwechsel so und als Energiequelle nutze. Das heißt, der Körper muss natürlich auch fähig sein, das zu tun.
Total.
Also und der Magen-Darm-Trakt muss in der Lage sein, die Menge an Kohlenhydraten aufzunehmen, weil je mehr ich zuführen kann, desto länger kann ich halt schneller laufen.
Ja.
Und dementsprechend muss man das natürlich auch im Blick behalten. Das fand ich ganz spannend und das, ich habe auch eine Studie gefunden, das waren allerdings Radfahrer, fand ich aber auch ganz interessant, wo mal geguckt wurde, wie sich der Fettstoffwechsel, also ist der Fettstoffwechsel noch erhöht oder die Fettoxidation nach dem Training, wenn ich entweder dann auf die Kohlenhydrate verzichte oder nicht. Und die haben festgestellt oder kamen am Ende zu dem Schluss, dass offenbar, wenn es ein intensives Training ist, die Intensität alleine schon Reiz genug ist und dass der zusätzliche Verzicht auf Kohlenhydrate keinen weiteren Mehrwert hat. Also dass der Fettstoffwechsel so oder so noch erhöht war, dann nach der Belastung.
Krass. Ja, das ist natürlich spannend, wenn man dann raushört, dass es manchmal auch gar nichts bringt. Also,
das, ja, genau. Also von daher muss man da immer so ein bisschen gucken. Also was ich schon gesagt habe, ne, Kosten nutzen. Ja.
Kann man dann überhaupt sagen, wann sich so ein Ansatz lohnt, beziehungsweise für wen er sich lohnt? Ist es dann zum Beispiel, schließt das AnfängerInnen direkt aus? Was würdest du da, wie würdest du das einschätzen? Oder ist das sehr individuell?
Also ganz grundsätzlich würde ich eher sagen, ist es so ein fortgeschrittenes Tool. Fortgeschritten im Sinne, also schon auch im Sinne von, ich habe auch schon einen ganz gut trainierten Fettstoffwechsel. Warum? Weil, wenn ich mir jetzt überlege, jemand startet mit dem Laufen und ernährt sich jetzt vielleicht nicht eh schon low carb oder so, ne? Da ist es ja häufig so, dass wenn ein Laufanfänger oder Anfängerin dann überhaupt in der Laufbewegung drin ist, dass dann schon doch auch ein großer Anteil an Kohlenhydraten genutzt wird. Einfach weil die Intensität dann doch schon über einem Grundlagentrainingsbereich liegt. einfach nur, weil ich noch nicht so einen hohen Trainingsstatus habe. Aber um zu laufen, muss ich ja nun mal ein bestimmtes Tempo laufen, weil sonst ist es, also sonst komme ich ja gar nicht in diese Laufbewegung. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will.
Ja, ja.
So, und da ist natürlich dann die Frage, ist das überhaupt geeignet, einen Lauf zu nutzen mit dieser Strategie? Weil ich halt eigentlich gar nicht in einem Intensitätsbereich unterwegs bin, wo der Körper überhaupt die Möglichkeit hat, Sauerstoff zu nutzen. Weil Fette zu nutzen als Energiequelle braucht einfach viel Sauerstoff und es dauert relativ lange. Das heißt, je intensiver ich laufe, desto schneller brauche ich ja die Energie, damit ich das Tempo aufrechterhalten kann. Und das funktioniert dann eben irgendwann mit Fetten nicht mehr. Und dann steigen wir halt mehr auf Kohlenhydrate um. Das heißt, da müsste man immer gucken. Also im Idealfall macht man eine Leistungsdiagnostik, eine Spiroergometrie, wo man dann genau sehen kann, bei welcher Pace und welcher Intensität verbrauche ich wie viel Fett und wie viel Kohlenhydrate.
Mhm.
So, und da kann ich dann vielleicht auch feststellen, oh, mein Fettstoffwechsel ist ja eigentlich ganz schön gut.
Mhm.
Brauche ich gar nicht Low Carb trainieren oder so. Ne? Ja. Also da muss man natürlich ja auch immer gucken. Klar, man kann auch die Stärken stärken und es kommt immer auf das Wettkampfziel an. Und was habe ich da für eine, also hauptsächlich für eine Energiebereitstellung und so weiter. Aber wenn das vielleicht gar nicht meine größte Baustelle ist, sondern vielleicht ist die VO2 Max, da habe ich da das größte Potenzial. So, dann werde ich auf jeden Fall auch intensiv trainieren müssen. Das macht aber gar keinen Sinn, das ohne Kohlenhydrate zu machen.
Voll.
Ich habe so eine kleine Checkliste mitgebracht, aber ich würde vielleicht noch einen wichtigen Punkt mit anschließen, den man da echt auf jeden Fall mit beachten muss. Wenn ich nämlich das mache und jetzt vorher zum Beispiel gar nichts esse, weil ich dann nüchtern starte, dann verpflege ich mich nicht, dann warte ich vielleicht noch 2 Stunden, um das noch maximal auszureizen und habe mich damit nicht so richtig beschäftigt und lasse einfach nur die Kohlenhydrate weg und esse nicht stattdessen meine Kalorien dann mehr aus Fetten zum Beispiel, dann ist die Gefahr einfach sehr hoch, dass ich dauerhaft eine zu niedrige Energieverfügbarkeit habe. Und dann mache ich mir auf jeden Fall mehr kaputt, als dass es mir bringt. Also damit man überhaupt langfristig besser wird und Trainingsanpassungen hat, sodass man am Ende im Wettkampf auch besser wird, muss ich genug essen. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. So. Und das darf ich natürlich nicht riskieren, dadurch, dass ich ständig solche Train-Low-Einheiten mache. Das ist das eine. Und damit kommen wir zu dem anderen Punkt. Wenn ich jetzt fortgeschritten bin und sehr viel Trainingsumfang habe, dann muss ich ja gezwungenermaßen zumindest mal so viele Kohlenhydrate grundsätzlich über meine Ernährung zuführen, dass ich in der Lage bin, meine Speicher immer so weit wieder aufzufüllen, dass sie für die nächste intensive Einheit so voll sind, dass ich die auch qualitativ so umsetzen kann, dass ich dann die Anpassung habe, also dass ich überhaupt mal den Trainingsreiz setzen kann, den ich damit geplant habe und dass dann der Körper sich an den Reiz anpassen kann. Und wenn wir da jetzt mal überlegen, dass wenn ich 3 bis 4 Mal die Woche eine Stunde bei moderater Intensität trainiere oder auch ein bisschen mehr täglich, dann brauche ich eigentlich schon, je nachdem wie intensiv das Training ist, mal mindestens 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht. So, und wenn ich dann jetzt aber noch 2-3 Mal irgendwas so mache wie beschrieben, ist halt die Frage, schaffe ich das denn mit den restlichen Mahlzeiten wieder aufzufüllen? Und das sind so Dinge, die muss man auf jeden Fall beachten. Und der dritte Punkt zum Thema fortgeschritten, wenn ich gerade einsteige, dann werde ich den viel größeren Nutzen damit haben, mir entweder einen Trainingsplan aus einem Buch oder von einem Trainer zu besorgen, überhaupt mal meine Ernährung, ne, also genug Essen, das richtige Essen zum richtigen Zeitpunkt, dass ich eine gute Schlafqualität habe. Also wenn ich jede Nacht nur 5 Stunden schlafe, dann brauche ich mich auch nicht über Train-Low-Strategien, ne, brauche ich nicht überlegen, ob ich die vielleicht einbaue. Und Stressmanagement. Also wenn diese 4 Basics nicht passen, dann brauche ich mich auch mit dem Rest noch nicht beschäftigen.
Ja.
Ja. Ja.
Das finde ich ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass es auf jeden Fall auch andere Stellschrauben gibt, die man vielleicht auch zuerst bedienen kann, bevor man sich dann an dieses etwas komplexere Thema macht und da dann wild drauf los experimentiert. Ja.
Mhm.
Aber du hast gesagt, du hast eine Checkliste, mit der erstmal unsere Leute da draußen vielleicht auch schon mal einschätzen können, ob sie weiter zuhören müssen. Nein, Spaß, ob das Thema Kohlenhydratperiodisierung für sie interessant sein kann im Training. Lass uns sie gerne mal durchgehen.
Genau, also da könnt ihr euch zum Beispiel fragen, kennt ihr denn eure genauen Trainingsbereiche? Weil wenn ich Train Low umsetzen will, dann muss ich in einem Bereich trainieren, in dem die Intensität, ich sag mal, niedrig genug ist, dass der Körper auch in der Lage ist, ausreichend Sauerstoff umzusetzen, um Fette zu nutzen als Energiequelle. Das heißt, die Trainingsbereiche, die muss man kennen. So, wenn ich irgendwie so Pi mal Daumen, Wohlfühlbereich, dann bin ich also sehr wahrscheinlich, weil das die meisten so machen, eher schon wieder in so einem Mischbereich und der wäre eigentlich zu intensiv. Weil da ist halt auch der insgesamte Energieverbrauch dann viel zu hoch, als dass man das auch komplett ohne Verpflegung machen sollte. Ja. Genau, dann müsst ihr natürlich auch in der Lage sein, so ein langsames Training durch, also die über die Dauer der Trainingseinheit zu halten und nicht immer aus Versehen dann doch wieder zu schnell zu laufen oder dann ist man irgendwo im Trail unterwegs und hat nochmal Anstiege, da ist der Puls dann plötzlich doch bei 170. Also da würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall einen Plan hat. Im Idealfall kennt man über eine Diagnostik, also weiß man, ne, genau in welchen Bereichen man da läuft und ob man da auch überhaupt Potenzial hat. Ne, wenn der Fettstoffwechsel super gut ausgeprägt ist, dann kann man vielleicht auch lieber erstmal gucken, kann ich vielleicht an einer anderen Stellschraube mehr drehen. Dann auch ganz wichtige Fragen, wisst ihr überhaupt, wie viel ihr esst? Und ob ihr genug esst, um überhaupt mal das aktuelle Trainingspensum plus den ganzen Alltag und was man auch noch so an Stress hat und so weiter, dass das auf jeden Fall gedeckt ist und der Körper da immer genug zur Verfügung hat. Das kann man ganz gut abschätzen, zum Beispiel darüber, ob man häufiger Heißhunger hat, Leistungseinbrüche, ne? Fühlt ihr euch vielleicht häufig müde oder erschöpft, ne? So richtig leer, habt ihr das Gefühl, ihr erholt euch nicht gut, habt super lange Muskelkater. Also wenn das jetzt so ein großes Fragezeichen ist, dann trackt doch einfach mal so ein bisschen eure Energiezufuhr und guckt mal, esst ihr eigentlich überhaupt genug. Also das ist wirklich die absolute Grundvoraussetzung. Auch das ist ganz interessant, ne, zu dem Nachbrenneffekt. Der kann also bei gut trainierten Sportlerinnen und Sportlern schon auch einen chronischen Effekt haben sozusagen. Also weil dann dauerhaft der Grundumsatz oder der Energieverbrauch einfach erhöht ist. Unter der Voraussetzung, dass ich meinen Energiebedarf decke und dass ich genug esse. Also das ist wirklich so das A und O für alles im Grunde. Ja. Auch für die Frauen, ne? Energieverfügbarkeit äußert sich auch häufig, wenn die über einen längeren Zeitraum zu niedrig ist. In einem unregelmäßigen Zyklus, ausbleibende Periode, verstärkte PMS-Beschwerden. Also da gibt es dann natürlich auch noch andere mögliche Ursachen, aber das ist so eine.
Ja.
Genau, und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Hormonthema, ne? Also da könnt ihr euch zum Beispiel auch mal fragen, wie ist denn das aktuelle Stresslevel überhaupt? Also ich würde es auf keinen Fall empfehlen, in einer Phase, wo man sowieso schon Stress ohne Ende hat. Das kann emotionaler Stress sein, weil man gerade einen Konflikt hat, keine Ahnung, in der Beziehung, in der Familie, was auch immer. Das kann Stress auf der Arbeit sein, weil man viel Verantwortung, hohen Druck, was auch immer diesen Stress auslöst. Training ist auch Stress, aber also Energiemangel bedeutet auch immer Stress für den Körper. Also auch da weiß man, dass eine Kohlenhydratzufuhr von mindestens 30 Gramm pro Stunde also die Ausschüttung von Cortisol dämpft. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich bin gerade sowieso schon maximal gestresst, dann ist es halt nicht so sinnvoll, noch einen zusätzlichen Stressfaktor mit reinzunehmen, indem ich dann auch noch trainiere, die Speicher komplett leere und da also gezielt die Energieverfügbarkeit so stark reduziere. Also das auf jeden Fall auch beobachten. Weil all diese Punkte, also gerade diese erhöhte Stressbelastung zum Beispiel und auch abends, wenn ich dann verzichte nach einem intensiven Training auf das Wiederauffüllen der Speicher, das kann halt auch schnell dazu führen, dass die Schlafqualität total schlecht ist. Dann erhole ich mich noch viel schlechter. Das heißt, wenn ich sowieso schon schlecht schlaft, dann ist es auch nicht so optimal, das dann so umzusetzen. Und dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, in welcher Trainingsphase steckt ihr gerade? Also seid ihr jetzt, ne, in der Off-Saison, wenn ihr dann festgestellt habt über eine Diagnostik, oh ja, der ist gar nicht mal so gut, der Fettstoffwechsel, der könnte besser sein, dann kann man das tatsächlich mal überlegen, ob man das gezielt, fein dosiert einbaut und wie man das Ganze dann umsetzt. Ne? Also es muss jetzt kein Nüchtern-Training sein. Dann könnt ihr euch auch mal fragen, was ist überhaupt euer Wettkampfziel? Wollt ihr eine 5-Kilometer-Bestzeit laufen oder Marathon oder plant ihr einen 100-Kilometer-Ultramarathon zum Beispiel? Ne, und so gerade in der Wettkampfphase, jetzt steht ja High-Rock-Saison an, da würde ich das auch nicht unbedingt empfehlen, weil High-Rocks ist jetzt nicht gerade ein Sport, der bei niedriger Intensität stattfindet.
Ja.
Genau, also da guckt mal, was ist euer Ziel gerade, in welcher Trainingsphase steht ihr gerade und ja, vielleicht zum Schluss nochmal zum Thema Regeneration und Schlaf. Ne? Also da könnt ihr auch mal gucken, wie ist eure Schlafqualität eigentlich? Schlaft ihr regelmäßig zwischen 7 und 9 Stunden? Fühlt ihr euch erholt, wenn ihr morgens aufwacht? Ihr könnt auch mal nach so Markern wie zum Beispiel Ruhepuls und HRV gucken. Wie entwickeln sie sich? Wie ist da der Trend? Sind die vielleicht gerade sowieso schlechter, als normalerweise eure Baseline ist? Spricht eher dafür, dass der Körper gerade mehr belastet ist. Da würde ich es zum Beispiel auch nicht einbauen. Ne, oder wenn ihr, wie erholt ihr euch nach intensiven Einheiten? Wenn ihr das Gefühl habt, das dauert eh schon 5 Tage, bis ihr wiederhergestellt seid, dann würde ich eher sagen, guckt mal, ob ihr die Ernährung nicht vielleicht ein bisschen optimieren könnt, anstatt da noch was wegzulassen. Genau, ne? Und wichtig, immer einfach beobachten. Also selbst wenn man das jetzt ausprobiert, schaut mal, wie reagiert euer Körper, ne? Heißhunger ist was, was ich total häufig beobachte. Also typischerweise machen das schon Frauen auch mit dem Ziel, ich spare mir da die Kalorien und die Kohlenhydrate und dann kann ich die vielleicht später dann essen.
Verstehe.
Das, also so oft kommt dann aber, also mal A, krasse Müdigkeit und Erschöpfung über den Tag, was schon auch einhergeht damit, dass wahrscheinlich insgesamt der Energiebedarf dann nicht gedeckt wird, weil ja das Ziel in erster Linie ist, die Kalorien einzusparen.
Klar.
So. Und dann kommt halt abends der Heißhunger. Der wird dann aber nicht helfen, dass man das Kaloriendefizit gut durchhält.
Ja.
Auch wenn ihr jetzt so häufige Infekte, lange Muskelkater, Stimmungstiefs, die länger andauern, ne, wenn ihr Gewicht verliert zum Beispiel, ne, oder bemerkt, dass eure Leistung irgendwie stagniert oder schlechter wird, obwohl ihr im Training nichts verändert habt. Das sind eher alles so, ich sag mal, Feedback-Signale des Körpers, die dafür sprechen, dass sowieso da irgendwas gerade nicht so läuft, wie es laufen sollte. Also zum Beispiel zu wenig Energie zur Verfügung steht, zu viel Stress für das, was man regenerieren kann. Also da müsste man dann das Training eher besser verpflegen, selbst die lockeren Einheiten. Und dann mal gucken, wird das besser mit diesen negativen Effekten, die ich da merke.
Ja, ja. Ja, ich glaube, du hast uns schon mal einen ganz wundervollen Disclaimer gegeben an der Stelle. Ich hoffe, alle Leute haben sich da jetzt so kleine Häkchen oder Kreuzchen hintergemacht bei deinen Fragen, die sich vorher mal stellen können. Nehmen wir mal an, jemand hat jetzt nach dieser Checkliste für sich festgestellt, ja, doch, passt, ich möchte und ich kann und ich darf es mal mit der Kohlenhydratperiodisierung versuchen. Was wäre denn dann so der erste Schritt? Also müsste man dann erstmal seinen individuellen Carb-Bedarf ermitteln oder ja, was wäre denn so, ja, First Step?
Genau, also das mal grundsätzlich. Also das Erste, überhaupt mal den Ist-Zustand feststellen, wie viel esst ihr eigentlich gerade und dann auch, wie ist die Nährstoffverteilung, also wie viel Kohlenhydrate esst ihr generell und dann kann man gucken, wie viele braucht ihr denn mal ganz grundsätzlich, damit auch sichergestellt ist, dass ihr euch von dem gesamten Trainingspensum erholt und die Speicher immer wieder auffüllen könnt. Das heißt, da kann man schon gucken erstmal, wie viele Kohlenhydrate brauche ich denn grundsätzlich. Und dann kann man sich angucken, wann mache ich welche Trainingseinheit und welche Einheit eignet sich auch. Also in welcher, wo habe ich eine Trainingsintensität, wo der Körper auch wirklich gezielt Fette nutzen soll und nicht in erster Linie Kohlenhydrate. Das läuft ja eh immer parallel. Ne, nur in unterschiedlichen Anteilen. Und da könnte ich das dann mit einbauen. Also ich hatte das vorhin ja schon mal ganz kurz angeschnitten. Also wenn ich jetzt einmal pro Tag um die 60 Minuten trainiere, 3 bis 4 Mal die Woche, so, dann bin ich bei ungefähr 3 bis 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist aber wirklich niedrige Intensität, Techniktraining, solche Sachen. Wenn ich da auch intensive Einheiten bei habe, moderate Belastung, dann bin ich eher schon bei 5 bis 7 Gramm. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, also pro Kilo Körpergewicht, wenn wir jetzt Kartoffeln, 100 Gramm haben 15 Gramm Kohlenhydrate. So, da müsste ich für 150 Gramm ja schon ein Kilo Kartoffeln essen.
Ja.
Mal rein hypothetisch. Wenn ich mir jetzt überlege, ich brauche aber 5 Gramm oder 7 Gramm, weiß nicht, wenn wir mal ausgehen, vielleicht von einer 60 Kilogramm schweren Läuferin, so, die bräuchte dann 300 Gramm Kohlenhydrate an so einem Tag.
Ja.
Das sind schon ein paar Kilo Kartoffeln, ja, und es sind auch echt viele Haferflocken. So, also das, ne, wenn man sich das wirklich mal klar macht, was der Körper da auch braucht, um langfristig leistungsfähig zu sein, damit man insgesamt besser wird.
Ja.
Ne, weil diese Train-Low-Strategien, die sind ein Tool und die haben ein konkretes Ziel. Aber damit ich im Wettkampf am Ende eine bessere Zeit stehen habe als vielleicht bei dem letzten Marathon, da sind ja ganz viele Dinge wichtig. Da muss ich ja nicht nur verbessern, dass ich in einer lockeren Einheit mehr Fette nutze. So.
Ja. Ja.
Genau. Und wenn wir dann schon bei mehr Training sind, also wenn ich vielleicht sogar 1 bis 3 Stunden täglich trainiere und das 5, 6 Mal die Woche mache, da bin ich schon in einem Bereich von 6 bis 10 Gramm Kohlenhydraten pro Kilo Körpergewicht.
Ja, krass.
So, und im Leistungssport macht man das tatsächlich auch so, dass man erstmal guckt, wie hoch ist der Kohlenhydratbedarf und dann füllt man quasi den restlichen Kalorienbedarf über Fette und Proteine auf. Ich würde mal sagen, so im Hobbysportbereich sollte man lieber schauen, dass man auf jeden Fall die Proteine gut abdeckt und die Fette, die man braucht, weil die sind natürlich auch wichtig für Hormone und so weiter. Und dann kann man einfach den Rest mit Kohlenhydraten auffüllen. Das wäre jetzt so ein bisschen die einfachere Variante. Aber auch dafür muss man natürlich wissen, wie hoch ist der Energieverbrauch.
Ja.
Das heißt, wie hoch ist dann mein Bedarf. Genau. Und dann, wenn man das alles weiß, würde ich auch moderat anfangen. Also jetzt nicht vielleicht, nicht direkt starten mit, ich mache jetzt hier 2 Stunden All-Out-Intervalle.
Ja.
Esse danach gar nichts mehr. Morgen früh laufe ich nochmal 20 Kilometer nüchtern. Also das gibt, ich habe durchaus schon Fragen bekommen, ob man das nicht so umsetzen kann.
Krass.
Deswegen erwähne ich das nochmal an dieser Stelle.
It's not Fantasy, sondern deine Realität.
Also okay. Wenn ihr das testen wollt, startet mal überhaupt erstmal, dass ihr einfach morgens aufsteht. Und also Männer können das schon auch mal machen, einfach mit einem Kaffee zu starten, auch wenn jetzt das Trainingsvolumen insgesamt vielleicht nicht so hoch ist. Frauen würde ich das nicht empfehlen, weil da schon dieser Energiemangel, also zumindest auch aus meiner Beobachtung im Coaching, mehr negative Effekte hat und irgendwie doch zu einem höheren Stresslevel führt, so als es bei Männern der Fall ist. Genau, also Kohlenhydrat, armer Snack vorweg, das kann auch eine Handvoll Nüsse sein oder ein bisschen Quark oder so. Und dann 30, 40 Minuten. Und dann beobachtet erstmal, wie geht's euch denn damit? Wie fühlt ihr euch im Training? Passt das von der Intensität? Wie fühlen sich die Beine an? Kommt ihr damit zurecht? Habt ihr das Gefühl, ihr merkt es total krass, dass der Blutzuckerspiegel instabil ist, dass der zu stark absagt? Also habt ihr Konzentrationsbeschwerden? Kommt auch, also ne, beobachtet auch mal, was passiert denn im Nachhinein, so über den Tag. Also habt ihr das Gefühl, ihr seid viel müder als sonst? Oder ihr habt den ganzen Tag das Gefühl, ihr müsst immer irgendwas snacken?
Ja.
So, weil der Körper die ganze Zeit gegebenenfalls einfach kompensiert, dass er da nichts bekommen hat. Also ne, das kann schon auch ein Zeichen dafür sein, dass der Körper da noch nicht so gut trainiert ist, ne, weil er einfach gewöhnt ist, immer Kohlenhydrate zu nutzen und da nicht so gerne umschaltet sozusagen auf, ich nutze dann halt mehr Fette, wenn die Kohlenhydrate nicht da sind. Aber auch das könnte man theoretisch über die Alltagsernährung auch erstmal verbessern. Dass man halt sagt, okay, ich guck mal, dass ich im Alltag, wenn ich mich auch nicht so viel bewege, dass ich da vielleicht einfach mal über Mittag, wenn ich sowieso im Büro sitze, da eine kohlenhydratreduziertere Mahlzeit esse.
Stimmt.
Und dann gucke ich einfach mal, wie komme ich denn damit zurecht? So, aber wenn das alles schon funktioniert, dann kann man auch mal testen die anderen Strategien. Und da ist aber auch immer wichtig, nicht einfach nur irgendwas zu machen, sondern es auch mit einem Ziel zu machen und mit einem Sinn dahinter. Also wenn ihr jetzt feststellt, über eine Diagnostik, Fettstoffwechsel, naja, nicht so gut, könnte besser sein, auch für das, was ich so erreichen will, dann sucht euch am besten einen erfahrenen Coach, der da ein bisschen Plan hat und der euch das dosiert einbaut. So, und dann kann man bestimmte Strategien, also gezielt mal einbauen. Und dann muss man aber auch wieder testen, hatte das denn auch den Effekt, den es haben soll?
Ja.
Neben dem, was man on top so an subjektiven Parametern beobachtet. Weil auch da muss man natürlich schauen, wir sind ja alle keine Profis, die damit Geld verdienen. Ne, wenn ich mich jetzt extrem disziplinieren muss, weil ich immer so schlimm Heißhunger habe und am Ende hat es mir dann im Wettkampf aber vielleicht gar nicht geholfen. So, ja. Ne? Und selbst wenn es mir geholfen hat, ist es mir das denn wert? So, ja, kann ich das nicht vielleicht auch anders hinkriegen? Ne? Auch so die 2 Trainingseinheiten an einem Tag wäre ja auch eine Strategie, die man nutzen kann. Aber grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, der Fettstoffwechsel an sich wird ja auch allein durch mehr Training schon besser.
Und das stimmt.
Es geht ja auch grundsätzlich mal darum, dass wir mehr Mitochondrien haben, eine höhere Kapillarisierung und so weiter. Also, dass wir dafür sorgen, mit unserem Training zum Beispiel, dass der Körper einfach mehr Kapazitäten hat, um Sauerstoff umzusetzen. Weil je mehr Sauerstoff wir aufnehmen können und umsetzen können, desto größer ist natürlich auch die Fähigkeit, Fette dann zu nutzen. Das heißt, es ist halt, ne, diese Ernährungsstrategien, das ist eine Möglichkeit, das noch zu unterstützen. Man kann aber eben auch ganz viele andere Strategien wählen, um das besser zu machen. Und ob der Körper jetzt Kohlenhydrate oder Fette nutzt, das hängt auch immer, also natürlich davon ab, was ist gerade verfügbar. Aber ich führe ja auch nicht 120 Gramm Kohlenhydrate zu, wenn ich eine Stunde locker laufe.
Ja, toll.
So, also, ne, und dann ist immer die Intensität auch entscheidend, in der ich unterwegs bin.
Wann könnte man denn überhaupt positive Trainingseffekte erwarten? Also die Frage wäre jetzt vielleicht auch so, wenn es jetzt eh keinen Spaß macht manchen Leuten, wie lange müsste ich denn meine Train-Low-Einheiten durchziehen? Wie viele Wochen oder so, bis ich dann einen besseren Fettstoffwechsel habe?
Gute Frage. Kann ich dir tatsächlich gar keine Antwort drauf geben? Ich nehme aber an, dass das total individuell ist, wie mit allen Trainingsreizen, die ich ja setze. Also ich muss ja immer... Im Grunde ist es ja viel Trial and Error. Also man weiß ja, dass Trainingseinheit XY diesen Effekt hat oder ich trainiere in dem und dem Bereich, weil ich das und das erreichen will. So, dann muss man das einbauen und dann muss man halt immer wieder testen und gucken, hat es was gebracht. Und das ist aber auch total unterschiedlich. Also unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler reagieren auch unterschiedlich auf unterschiedliche Reize. Von daher hilft da auch einfach nur ausprobieren und gucken, hat es den Effekt, den es haben soll.
Voll, ja, verstehe. Okay, wenn wir uns mal so High-Carb- und Low-Carb-Einheiten angucken, vielleicht kannst du uns da auch nochmal eine Übersicht geben, was erreiche ich denn zum Beispiel was erreiche ich auch mit High-Carb-Einheiten? Weil das würde ja auch zur Kohlenhydratperiodisierung dazugehören. Wäre vielleicht auch was ein bisschen weniger riskant ist für Leute, weil du dich eben nicht in so ein Energiedefizit treiben kannst damit, oder?
Genau, also alles, was nicht wirklich im lockeren Grundlagenbereich ist, wo ich mich nicht problemlos nebenher unterhalten kann. Wobei man auch da natürlich sagen muss, je besser der Fettstoffwechsel ist, desto höhere Intensitäten kann man laufen und der Körper nutzt halt trotzdem Fett, aber mal so, um es ein bisschen runterzubrechen. Das heißt, alles, was in Richtung Tempotraining oder Zone-3-Training, je nachdem, wie man dann seine Bereiche bezeichnet, Schwellentraining und sowieso alles, was darüber hinausgeht, V2-Max-Einheiten, also Intervalle 8x1000 Meter auf der Bahn oder so Intermittent-Exercise-Geschichten, 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden Pause. All das muss ich verpflegen, weil da der Körper natürlich in erster Linie Kohlenhydrate braucht. Und wir hatten ja am Anfang schon gesagt, Kohlenhydrate sorgen dafür, dass wir länger, härter uns belasten können. Wenn ich das also möchte, beziehungsweise wenn ich jetzt sage, ich möchte diese 8x1000 Meter laufen oder welche Intensität auch immer erreichen im Training, dann komme ich da ja wahrscheinlich nur hin, wenn ich auch entsprechend dem Körper die Energie liefere, die er dafür braucht. Also wenn ich jetzt einen Formel-1-Wagen auf die Strecke stelle, aber der Tank ist halt leer, ja, so, dann fährt der Fahrer halt nicht los wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Also ne, so, um es mal so ein bisschen bildlich zu sagen. Das heißt, für alles, wo der Körper als Hauptenergiequelle Kohlenhydrate nutzt, muss ich natürlich auch High Carb trainieren. Das heißt, 3-4 Stunden vorher eine kohlenhydratreiche Mahlzeit essen. Da können das schon auch noch komplexere Kohlenhydrate sein, auf jeden Fall. Kurz vorher noch mal schnell verfügbare, dass ich auf jeden Fall auch mit vollen Speichern starte in die Einheit. Und dann verpflege ich mich auch währenddessen. Einfach damit ich die nötige Qualität erreiche im Training. Also das bringt mir ja auch nichts, wenn ich von den 8 Intervallen nur 2 schaffe. Weil Stimmt. danach der Tank leer ist oder die Beine nicht mehr können.
Voll.
So. Und auch das muss man ja trainieren. Ne? Also, wenn ich jetzt immer nur Low Carb esse und immer auf Kohlenhydrate verzichte, dann muss ich auch das dem Körper erstmal wieder beibringen. Das ist genauso wie mit dem Fettstoffwechsel auch. Und dementsprechend muss man auch immer beides berücksichtigen im Training. Mhm. Das heißt, ich will überhaupt mal in den Intensitätsbereich kommen, den ich brauche, um diesen gezielten Reiz zu setzen. Und dann muss ich natürlich auch die komplette Einheit in dieser Qualität umsetzen, damit ich das Maximum rausholen kann für meinen Trainingseffekt.
Mhm, ja, ja. Wie könnte so eine Woche mit solchen variierenden Einheiten denn aussehen? Also ist jetzt natürlich auch super beispielhaft und null individuell auf jemanden zugeschnitten. Aber so einfach, um so ein Bild dafür zu bekommen, wie oft kann ich eine Low-Carb-Einheit oder ja eine Train-Low-Einheit einsetzen? Wie oft sollte denn im Vergleich dazu mein High-Carb stattfinden? Kann ich das dann einfach auf Low-Intensity- und High-Intensity-Einheiten aufteilen oder wäre das zu einfach?
Ich würde da eher andersrum starten, also mit dem Trainingsplan, den man hat. Mhm. Und nicht die Einheiten in den Trainingsplan schreiben, danach, ob sie geeignet sind.
Gut.
Also ja, kann ja aber auch durchaus sein, dass man sich das so überlegt, ich möchte jetzt irgendwie den Fettstoffwechsel verbessern und deswegen baue ich irgendwie 3 solche Einheiten ein und dann vielleicht noch 2 andere. Hilfreicher langfristig gesehen wäre es auf jeden Fall erstmal einen sinnvollen Trainingsplan zu erstellen, der eben für das Ziel, für die Voraussetzung, für den Trainingsstand und so weiter passend ist. Und dann kann ich gucken, okay, welche von diesen Einheiten eignet sich denn, um das zu machen? Oder ich könnte zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt an einem Wochentag oder so habe ich vielleicht nicht Zeit, 2 Stunden zu laufen oder 1,5. Ich will aber trotzdem irgendwie eine möglichst gute Anpassung, was den Fettstoffwechsel angeht oder so haben. Dann kann ich halt zum Beispiel auch sagen, okay, vielleicht kann ich die ein bisschen kürzer machen und nutze dann on top aber diese Train-Low-Strategie, weil ich ja dann schon mit reduzierten Speichern starte und das nicht erst im Verlaufe der Trainingseinheit passiert. Sowas zum Beispiel könnte man sich dann überlegen. Ich würde es halt, also wie gesagt, in der Off-Saison, wenn man in der Grundlagenphase ist, da eher einbauen und dann eine Trainingseinheit mal rauspicken und überhaupt erst mal gucken, ob das für mich funktioniert. Ne? Also weil man muss ja schon auch sagen, Kohlenhydrate sind ja eben auch wichtig, damit ich mich gut erhole. Wenn ich jetzt also schon ein hohes Trainingspensum habe und auch viele intensive Einheiten damit drin sind, dann riskiere ich, wenn ich zu viel dieser Strategien umsetze, wenn ich das zu häufig und auch zu lange mache, dass ich insgesamt einfach meine Speicher nicht mehr füllen kann und dass ich insgesamt zu wenig esse. Und dann mache ich auf jeden Fall eher Rückschritte, viel mehr Stress im Körper. Also wenn natürlich eine hochintensive Einheit auch viel Stress macht und auch eine sehr lange Einheit. Und dementsprechend, ich würde es zum Beispiel auch nicht in einem Longrun machen. Also der ist nicht dafür gedacht. Also natürlich muss man da nicht 120 Gramm Carbs zuführen, aber man sollte zumindest so viel zuführen, dass man so ein bisschen die Cortisolausschüttung dämpft sozusagen, dass man den Blutzuckerspiegel stabil hält, dass auch der Fettstoffwechsel gut laufen kann. Und je dichter ich dann rankomme an meinen Wettkampf, da geht es dann ja auch darum zu testen, vertrage ich, also wie viel kann ich aufnehmen unter Belastung? Genau, so eine Einheiten sind dann eher nicht so geeignet.
Ja, ja, das wäre sowieso so eine Frage. Ist das was, womit man auch in der Wettkampfvorbereitung noch irgendwas experimentieren sollte oder vielleicht auch nicht mehr experimentieren? Mhm. Nehmen wir mal an, man hat da was gefunden, was für einen funktioniert, oder gehört das da dann nicht mehr rein, wenn man jetzt auch zum Beispiel an Marathon denkt?
Würde ich da gar nicht mehr mit einbauen. Also weil da geht es ja wirklich darum, dass der Körper lernt, auch die Kohlenhydrate gut zu nutzen, den Magen-Darm-Trakt dahingehend zu trainieren, also train your gut, dass ich dann im Wettkampf auch das, was da empfohlen ist, zuführen kann. Und bei einem Marathon sind wir da bei 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. So, ja. Das sind halt 3 bis 4 Gels.
Ja, it's a lot.
Genau, und wenn ich das halt einfach nie trainiere, und da gibt es auch ganz interessante Studien zu, die das mal untersucht haben, welchen Effekt, also dauerhaft Low Carb, ne, davon sprechen wir jetzt nicht von, ich mache mal eine Einheit mit reduzierten Speichern. Aber wenn ich dauerhaft Low Carb esse, dann konnte zumindest in der einen Studie, die ich mir da angeschaut habe, nicht, also hat das Carboloading nicht den gleichen Effekt gehabt. Also der Körper war nicht in der Lage, die Speicher so gut zu füllen, und auch unter Belastung die Kohlenhydrate nicht so gut zu nutzen. Also ne, deswegen den Kohlenhydratstoffwechsel muss man schon auch ein bisschen muss man auch trainieren, genauso wie den Fettstoffwechsel auch, ne, je nachdem, was halt das Ziel ist und wann man das braucht. Und in der direkten Wettkampfvorbereitung sind ja also immer noch Grundlageneinheiten natürlich dabei, aber oft hat man da ja auch so Quality Long Runs, wo dann schon mal Race Pace mit drin ist, Endbeschleunigung mit drin ist und so weiter. Man hat lange Intervalle, die irgendwo im Tempobereich bis hin unterhalb der Schwelle liegen. Und all diese Einheiten, also die brauchen sowieso Kohlenhydrate, aber auch da macht es halt total Sinn, die Aufnahme zu trainieren. Ne, wenn ich jetzt nicht 4 Stunden am Stück laufe, sondern vielleicht dann 2 oder 3 bei niedriger Intensität, da kann ich dann ja trotzdem schon mal testen, kann ich überhaupt, wenn der Magen-Darm-Trakt nicht so belastet ist und da noch ein bisschen mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, schaffe ich es denn überhaupt da, 2 bis 3 Gels zu nehmen? So, wenn das schon nicht funktioniert, dann sollte man das ein bisschen mehr trainieren, wenn man halt das Maximum rausholen will bei seinem Marathon. Also das ist halt, also ich würde das auf jeden Fall nicht empfehlen für die direkte Wettkampfvorbereitung, aber ich setze das tatsächlich ohnehin auch nicht viel ein.
Okay, ja, ist ja auch total verständlich. Wir haben ja schon gehört, dass es ja wirklich in vielen Fällen vielleicht auch nicht das Beste ist.
Also es hat auch schon,
für Läuferinnen nicht genau immer ideal.
Also es hat schon, man muss dazu sagen, wir haben vorhin so ein bisschen das Hormonthema ja angeschnitten, ne? Aber gerade der Energiemangel hat schon auch einen Einfluss. Also Cortisol haben wir ja schon genannt, aber zum Beispiel auch auf Schilddrüse. Also das sind, ne, auf die weiblichen Geschlechtshormone. Also da muss man schon auch so ein bisschen gucken, ne? Das ist auch was, wo man wirklich mal schauen muss. Also wenn ihr jetzt als Läuferinnen das ausprobiert, hat das Auswirkungen. Also da muss man auf jeden Fall den Zyklus auch mal beobachten. Wenn man das jetzt mal gezielt einsetzt über mehrere Wochen oder gezielt mal in der Follikelphase oder in der Lutealphase, stelle ich zum Beispiel fest, dass wenn ich ansonsten nichts anders mache, kommt der Eisprung trotzdem noch regelmäßig, verschiebt er sich vielleicht nach hinten, dann kann das eben ein Zeichen dafür sein, dass, wenn man wirklich nichts anderes verändert hat, ne, aber dass diese spezielle Intervention irgendwie mehr Stress gemacht hat, den Körper mehr belastet hat, sodass der gesagt hat, nee, passt jetzt noch nicht mit dem Eisprung. Ja. Ne, oder wenn sich die Lutealphase verkürzt, wenn die kürzer ist, als sie normalerweise sein sollte, ne, dann kann das auch auf eine erhöhte Stressbelastung zurückzuführen sein. Und genauso wie auch beim Fasten und so weiter. Ne? Also Energieknappheit macht immer erstmal Stress. So, also das muss man schon auch gut beobachten, was da passiert, und dementsprechend das halt sehr dosiert einsetzen. Und das kann auch, also da kann man auch mal 30, 40 Minuten damit starten. So.
Ja, weil du gerade auch Fasten angesprochen hast. Jetzt mal blöde Frage, aber Carb-Periodisierung und Fasten, ist das in irgendeiner Weise, also vor allem Intervallfasten jetzt, ne? Ich spreche jetzt nicht von 3 Tage Wasserfasten. Ich glaube, das schließt sich automatisch aus. Aber sagen wir mal intermittierendes Fasten. Kann das eine Kombination sein oder ist das ganz, ganz riskant und dünnes Eis, auf was man sich da begibt?
Ich glaube, hier sind wir so ein bisschen wieder bei der Zielsetzung. Also ich glaube, die meisten setzen das ja auch wieder ein, um Kalorien zu sparen. Ja. Und dann ist es halt eher nicht so sinnvoll. Klar, also natürlich, also im Grunde überschneidet sich das ja, wenn ich jetzt sage, ich mache nüchtern Training und zögere das dann noch weiter raus. Wobei wahrscheinlich beim Intervallfasten das Fastenfenster ja noch viel länger ist. Also da ist einfach das Risiko dieser ganzen negativen Effekte, die wir ja jetzt alle schon besprochen haben, noch viel größer. Also wenn Läufer oder Läuferinnen Intervallfasten machen, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich da immer eher empfehlen, das Training in die Essensphasen zu legen.
Ja.
Und nicht in die Fastenphase. Also hatte ich tatsächlich auch schon Läuferinnen im Coaching. Da haben wir an der Energiezufuhr gar nichts verändert. Also die passte eigentlich. Da lag nur sehr intensives Training immer genau in der Fastenphase, was tatsächlich echt zu Zyklusstörungen auch geführt hat und zu ausbleibenden Zyklen. Und das Einzige, was wir da verändert haben, war, dass sie das halt verpflegt hat, ihr Training. Das war jetzt natürlich eine intensive Einheit, ne? Keine spezielle Train-Low-Strategie. Und das ist auch immer natürlich unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo der Körper besonders sensibel reagiert. Aber solche Fälle sehe ich eben auch im Coaching, dass einfach nur die Tatsache, ein intensives Training in eine Fastenphase zu legen, obwohl eigentlich der Bedarf gedeckt war, über den Tag gesehen, dass das eben auch solche Auswirkungen schon haben kann. Da kann ich jetzt keine Studie zu anführen. Ja. So, aber ich finde, also Studien sind super wichtig und Wissenschaft und so weiter, ne, um wirklich zu gucken, was passiert da eigentlich tatsächlich und Empfehlungen abzuleiten. Aber ich finde es eigentlich auch immer genauso wichtig, einfach das auszuprobieren in der Praxis und zu gucken, was hat welchen Effekt. Aber das ist halt was, was man in einem 1:1 dann macht, weil man da eben genau schauen kann, wo stehst du gerade, was könnte hier die Schwierigkeit sein? Und dann verändern wir Parameter und gucken, ob es besser wird. Und so ist das ja mit allem, ne? Also genau.
Ja. Ja, super spannend. Auch dieser, jetzt sag ich mal, Einzelfall ist ja dann irgendwie auch kein Einzelfall, weil das dann sicherlich nicht nur diese eine Läuferin betrifft und nicht nur ihr so geht. Hast du da sonst noch irgendwelche Fehler, die dir auffallen bei dem Thema? Oder ich meine, wir haben jetzt einiges angesprochen, aber kann ja sein, dass dir noch irgendwas einfällt, was Leute da doch auch oft falsch verstehen oder falsch machen?
Also ich glaube, so dieser Gedanke, ich spare mir damit Kalorien, ist wahrscheinlich so der größte Fehler, den ich sehe, weil das wirklich in den allermeisten Fällen eher dazu führt, dass man dann zum Beispiel am Abend auf der Couch sitzt und sich dann da die fette Pizza und danach noch das Eis und eine Tafel Schokolade reinhaut. Und damit verbessert man seinen Fettstoffwechsel jetzt auch nicht unbedingt. Nee. Also das ist so der eine Punkt. Und dann würde ich sagen, wenn man sowas nutzt, und das sehe ich nämlich auch ganz häufig, ist, dass es halt immer zugemacht wird bei jeder Einheit, egal welche Intensität und auch bei Einheit, also viel zu lang. Also, dass man irgendwie 35 Kilometer nur mit Wasser läuft, zum Beispiel.
Ja.
Ja, das würde ich sagen, sind so die beiden größten Fehler. Also mehr ist halt nicht immer mehr.
Ja,
so.
An der Stelle jetzt wirklich nicht, ausnahmsweise. Oft ist mehr auch mehr, aber jetzt in dem Fall wirklich nicht. Okay, ja, spannend. Also ich konnte mir schon sehr, sehr viel mitnehmen heute, habe einiges gelernt. Wenn du jetzt noch so ein paar Takeaway-Impulse den Leuten mitgeben wollen würdest oder willst, was würdest du ihnen gerne ans Herz legen zum Thema Carb-Periodisierung?
Starte mit den Basics. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also bevor du anfängst, mit Kohlenhydraten zu experimentieren, achte darauf, dass du strukturiert trainierst, dass das ein sinnvoller Trainingsplan ist, dass du dich grundsätzlich läufergerecht ernährst, dass dein Körper alle Nährstoffe bekommt, alle Mikronährstoffe, dass du insgesamt genug isst, dass du ausreichend schläfst und dass du ein gutes Stressmanagement hast. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann Kohlenhydrate sind nicht unser Feind. Also sieh sie ja eher als Werkzeug, was du strategisch einsetzen kannst.
Ja.
Ne, also die Idee ist nicht, Kohlenhydrate für immer zu vermeiden, sondern eher sie gezielt einzusetzen, je nach Trainingsziel, je nachdem, wo du gerade stehst in deiner Wettkampfsaison und auch was so deine persönlichen Stärken und Schwächen sind. Und das Letzte, die Qualität jeder Einheit ist wichtig. Das heißt, nicht nur an den Fettstoffwechsel denken, sondern immer gucken, welchen Trainingsreiz möchte ich mit dieser Einheit setzen und was muss ich tun, damit ich die Einheit auch so umsetzen kann, wie sie gedacht ist.
Ja, ja, ja. Ja, kann ich nur Chapeau sagen an der Stelle. Hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, wie wichtig denn doch da irgendwie auch die Differenzierung ist und dass das Ganze eben doch ziemlich komplex ist und man nicht einfach drauf losmachen sollte in dem Fall, weil man sich ja doch wirklich relativ viel kaputt machen kann. Also jetzt gar nicht nur den Trainingsreiz halt, sondern auch was Körperliches. Mhm. Also haben wir jetzt, glaube ich, alle mitnehmen können, dass das eben, ja, dass man das nicht so unterschätzen sollte, dass es ein spannendes Tool sein kann, aber Gesundheit auf jeden Fall an erster Stelle stehen muss.
Ja, und auch, dass man sich wohlfühlt.
Ja,
also
stimmt.
Wenn sich dann jedes Training auch einfach nur anfühlt, das macht ja auch keinen Spaß. Ja. Also da muss man ja dann schon noch mal gucken. Also klar, das kann man auch mal, also Intervalle fühlen sich halt auch hart an.
Ja.
So, von daher, wenn sich dann mal so ein kohlenhydratreduziertes, lockeres Training, wenn das auch mal ein bisschen härter ist für den Kopf und sich anstrengender anfühlt, aber ich weiß halt gerade, okay, das ist das, was ich persönlich jetzt gerade brauche, um an der Stelle besser zu werden. Klar, da muss man das auch mal aushalten. Aber wenn ich jetzt jedes Training so mache und da einfach nur, und dann macht mir das Laufen am Ende gar keinen Spaß mehr, dann habe ich natürlich auch nichts gewonnen.
Ja, ja. Wunderbare Schlussworte an der Stelle. Das, finde ich, sollte auch an allererster Stelle stehen. Janne, vielen lieben Dank für deinen Input heute. Für mich war es sehr, sehr erhellend. Schön, dass du wieder da warst.
Danke für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne. Wenn unsere HörerInnen jetzt noch Fragen vielleicht speziell an dich haben oder dich auch weiterverfolgen möchten, wo können sie das denn tun?
Genau, also ihr findet mich unter A Runner's Coach bei Instagram. Da teile ich immer ganz, ganz viel zu dem Thema. Oder über meinen Podcast A Runner's Secret, hört da gerne auch mal rein. Da spreche ich auch immer mit ganz vielen spannenden Sportlerinnen und Sportlern über dieses ganze Thema. Wie trainieren die eigentlich? Vielleicht ganz kleiner Spoiler an dieser Stelle. Mit Christina Paulus habe ich nämlich ganz am Anfang schon mal ein Interview aufgenommen, wie die sich ernährt. Und Spoiler, die verpflegt jedes ihrer Trainings und die ist jetzt Altersklassen-Weltmeisterin geworden beim Ironman auf Hawaii.
Crazy,
also genau, wenn euch das interessiert, hört euch die Folge da gerne mal an.
Ja, ein sehr schöner Spoiler.
Genau. Ja, und ich habe jetzt, vielleicht kann ich das ganz schnell noch erwähnen, ich habe gerade ein neues, eigentlich sollte es nur ein E-Book werden, aber jetzt ist es irgendwie ein kompletter Minikurs mit Videolektionen geworden. Aber genau dazu, wie kriege ich das eigentlich hin, meine Leistung zu steigern und vielleicht trotzdem Kaloriendefizit einzubauen, ohne dass ich Low Carb essen muss oder auf alles verzichten muss, was mir gut schmeckt und so weiter. Weil das so das ist, wo ich die meisten Fehler sehe und wo ich eigentlich so gerne allen helfen würde. Aber ich kann natürlich auch nicht jeden in die 1-zu-1-Betreuung aufnehmen und das wäre auch viel zu teuer für die allermeisten.
Absolut,
also für ein kleines Budget mit wenig Zeitaufwand. Genau, also wenn das für euch ein Thema ist, dann schaut da gerne mal vorbei.
Ja, ja, super. Finde ich sehr schöne Werbung an der Stelle. Leute, guckt da gerne mal rein. Ich verlinke euch wie immer alles in der Folgenbeschreibung. Und damit sind wir am Ende angelangt. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über euren Support. Zum Beispiel, indem ihr die Folge teilt oder gut bewertet. Und dann sind wir nächsten Freitag wieder wie gewohnt für euch da. Bis dahin, keep on fueling und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.